Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge unseres Lichtenberg-Podcasts. Heute sind wir mal nicht in Lichtenberg, sondern in Brandenburg, genauer gesagt beim Jowe & Co. e.V. in Storkow, der dieses Jahr mit dem CSC Storkow die erste Pride-Veranstaltung im Landkreis Oder-Spree auf die Beine gestellt hat. Ich bin Martin und mit mir ist heute noch Tom vom Lichtenberg-Podcast-Kollektiv nach Brandenburg gefahren. Wir beide sind, wie alle Mitglieder unseres Podcast-Kollektivs, Mitglieder der Partei Die Linke im Bezirksverband Lichtenberg, sprechen hier aber ausschließlich für uns und nicht für die Partei oder den Bezirksverband. Unsere GastgeberInnen im Jowe & Co. e.V. sind heute Melanie und Josephine. Melanie und Josephine, stellt euch doch unseren Hörern mal kurz vor. Wer seid ihr und was ist der Jowe & Co. e.V.?
Gut, dann stelle ich mich mal vor. Ich bin Melanie. Bin Vorständin von Jowe & Co. Wir haben uns vor ein paar Jahren gegründet und ja, für queere Menschen hier draußen auf dem Brandenburger Land. Und ja, haben den ersten CSD Seenland in Storkow erfolgreich gemacht. Und von daher, ja, alles Weitere wird meine Frau gerne weitererzählen.
Hallo miteinander. Also ich bin Josephine. Ich trage den stolzen Titel die Mutschenkerin, der mir verliehen wurde durch meine Schützlinge. Findet ihr auch auf jeder Visitenkarte und so weiter. Also es ist tatsächlich so, dass ich entweder angesprochen werde nur mit Josephine oder eben hallo du Mutschenkerin. Ich finde das immer toll. Ich bin vor 11 Jahren hierher gekommen, nach Brandenburg von München aus. Also nachdem mich niemand gerade an den Mikrofonen sieht, ich trage tatsächlich ein Dirndl. Ich trage jeden Tag ein Dirndl.
Okay, hier in Brandenburg, wie kommt das so an?
Unterschiedlich. Also ich werde erkannt dadurch.
Ja, das auf jeden Fall.
Und wir waren gestern sogar auf dem lesbisch-schwulen Straßenfest in Berlin. Und da war ich die einzige Frau im Dirndl und das bedeutete, dass mich ganz, ganz viele Menschen selbst in Berlin unter lauter Queers sozusagen begrüßten und hallo Josephine und sogar eine Autorin auf mich zukam. Was, du hier? Ich sage ja natürlich, da gehöre ich hin. Ja, und als Münchnerin war es irgendwann mal so dieser Gedanke, gut, ich komme mit einer Berlinerin zusammen und habe dann gesagt, so nach dem Motto, ich möchte nicht von einer Millionenstadt in die nächstgrößere ziehen. Und dachte mir so, gut, dann suchen wir uns im Brandenburger Land etwas. War viele Jahre in München queer-aktivistisch unterwegs, arbeitete für das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum, für die Viva TS und ganz, ganz viele andere Sachen. Und dachte mir hier, okay, wenn du hier bist, schließt du dich irgendwie nur an. Und daraus entstand eigentlich dieser Gedanke, okay, wenn du dich hier anschließt, kannst du ja fortführend deine Arbeit als Beraterin machen, kannst du weiterhin mit Schützlingen arbeiten, kannst du dich für dieses queere Leben unterm Regenbogen einsetzen. Und wir stellten fest, hier gibt es nichts. Nichts. Und das war ein erschreckendes Erlebnis für mich, weil ich mir dachte so nach dem Motto, okay, wie läuft das dann hier? Und am Ende kam eigentlich ein junger Mensch auf mich zu mit einem transgeschlechtlichen Hintergrund, den ich kennenlernen durfte, dem ich nur Hallo sagte, dieser junge Mensch in Tränen ausbrach. Und ich dachte, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und von ihm auf die Nachfrage hin, was denn das vielleicht sei, kam nur nein, nein, aber du bist die erste transgeschlechtliche Person, die ich überhaupt kennenlerne. Und somit war ich zurück in meine Beratungstätigkeit und baute damals Jowe Coaching auf. Also das Co war damals noch für Coaching.
Okay.
Und danach kam eigentlich so dieses Abkürzung, weil dann kam noch das Consulting und Cognition dazu, Communication, das war alles mit CO am Anfang.
Also wie viele Co's wären jetzt dabei? 4 oder so habe ich mitgezählt.
Also da ja, deswegen wurde aus Jowe Coaching dann eben Jowe Co.
Okay.
Und 2023 lernte ich andere queere Personen kennen, die gesagt haben, lass uns doch gemeinsam etwas machen. Und somit entstand daraus dann Jowe und Co. Und 2024, genau am 1. September, bei einem Vielfaltsfestival hier in Storkow auf der Burg, gründeten wir dann unseren Verein und sind seitdem jetzt im gesamten Osten von Brandenburg der einzige queere Verein, der tatsächlich auch ein Beratungsangebot, Bildung unterm Regenbogen anbietet. Menschen unterstützt, die als Elternteile, FreundInnen oder Ähnliches mit queerem Leben gerade in Verbindung stehen. Also das ist alles etwas, was wir hier verbinden. Und wir versuchen, wir sitzen ja heute hier im Friedensdorf in Storkow, unsere Räumlichkeiten tatsächlich so weit auszubauen, dass daraus dann auch mal eine richtige Anlaufstelle wird. So ähnlich wie in Potsdam und in Cottbus ein Regenbogenkombinat. Wir sträuben uns noch gegen diesen Namen.
Okay, warum?
wir wollen ungern so ein Kombinat daraus machen. Aber es gibt schon Vorschläge von unseren Mitgliedern, dass wir möglicherweise das Ganze irgendwann mal als Mut-Traum beziehungsweise Mut-Raum bezeichnen wollen. Und das würde dann natürlich die Verbindung wieder schließen zu der Mutschenkerin.
Okay. Du hast öfters deine Schützlinge erwähnt. Wer sind denn so deine Schützlinge? Also sind das so queere Menschen, die in Brandenburg wohnen? Oder wen, sozusagen, mit wem arbeitest du?
Also ich muss da immer unterscheiden. Schützlinge sind die, die sich an mich wenden, aufgrund dessen, dass sie sagen, sie haben irgendein Problem mit dem Thema Queerness und dem Umgang von außen. Ob das Eltern, Schule, Behörden, Gewalterfahrung durch rechtsextreme Angriffe oder ist. Die stehen dann bei mir und ich biete tatsächlich eine psychosoziale Beratung an.
Okay.
Und die andere Seite sind tatsächlich unsere Mitglieder des Vereins. Und der Verein ist nicht nur hier auf Brandenburg von den Mitgliedern her beschränkt, sondern die am weitest weg wohnende Person lebt tatsächlich in Portugal.
Okay, also international?
Wir sind mehr oder weniger international. Was dazu kommt, ist, dass wir auch vom Alter her sehr breit gestreut sind. Dass wir hier natürlich keine anderen Angebote haben, außer eben die von Jovo und Co. e.V., ist unser jüngstes... mein jüngster Schützling, tatsächlich 13 Jahre alt. Und das älteste Mitglied von uns ist 73. Also das ist eine sehr große Bandbreite. Was natürlich auch nicht zu vergessen ist, Jovo und Co. e.V. ist Mitglied bei unserem Landesverband Andersartig e.V., der in Potsdam sitzt. Arbeitet ganz eng zusammen mit Queer Handicap e.V., der deutschlandweit unterwegs ist, weil wir ein ganz, ganz großes Augenmerk auf das Thema Beeinträchtigungen in jeder Form und ganz insbesondere auf nicht sichtbare Beeinträchtigungen und Wert legen. Ja, und zusätzlich eben auch das ganze Thema Wohnen in Wohnstätten, ob im Alter mit Beeinträchtigungen oder Ähnliches, auch immer mit im Fokus haben müssen.
Okay, also es ist ja ein sehr, sehr breites Spektrum,
oh ja,
was ihr da abdeckt. Das ist sicherlich viel zu tun. Und das, also sozusagen diese helfende Arbeit, jetzt nicht so das Organisieren, aber dass so dein Schützling helfen, machst du das alles alleine oder wie viele Leute seid ihr da?
Also ich gucke jetzt kurz mal zu meiner Frau. Wir teilten uns das tatsächlich auf. Weil für mich ist es tatsächlich so, dass ich sage, ich kümmere mich hauptsächlich um das Thema Geschlechtlichkeit, Identität und eben das Thema, ich werde älter. Also so, ja.
Das trifft uns alle.
Ja, genau. Aber das bedeutet eben auch zu wissen, was kommt auf mich zu, sollte ich tatsächlich irgendwann mal in eine Einrichtung müssen, medizinisch, pflegerisch oder eben fürs Wohnen. Was bedeutet das dann tatsächlich mit einem transgeschlechtlichen Hintergrund dort zu wohnen? Und da sind sehr viele Themen, die da aufschlagen, von den Ausbildungen der Fachkräfte über medizinische Dienste, Zuweisungen in Zimmer und, die da eine Rolle spielen. Ja, und du übernimmst?
Ich übernehme das lesbische Leben und das Thema Beeinträchtigungen, ob jetzt sichtbare oder nicht sichtbare, also es fällt alles unter einem Dach, was Beeinträchtigungen angehen. Und Diversität, es spielt dann auch nochmal eine ganz große Rolle. Da ich in einer Wohnstätte für Menschen mit Beeinträchtigung arbeite, sehe ich und merke ich halt auch, dass da ja die Fachkräfte da auch schon ihre Schulungen benötigen, um zu wissen halt, wie ja gehe ich auch auf die Menschen denn zu, wie spreche ich sie die Menschen denn halt an. Ja, es sind alles so kleine Dinge, die aber große Auswirkungen für die Schützlinge, für die Menschen, die da wohnen, mit sich bringt. Und wie meine Frau schon sagte, was ist, wenn wir in ein gewisses Alter kommen oder notfallmäßig, wie auch immer, ins Krankenhaus müssen, du wirst halt immer fremd zugewiesen. Und somit ist es dann halt nicht so schön. Und selbst die Fachkräfte im Krankenhaus, die haben halt auch so gut wie keine Ahnung von Menschen mit queerem Hintergrund. Und das macht es dann wieder ein bisschen schwierig. Und da wollen wir versuchen, natürlich mit unserem Verein da so ein bisschen auch in die Geschichte reinzugehen, für Fachkräfte ja zu schulen und da halt einfach die Augen dann auch ein bisschen weiter zu öffnen.
Was dann zusätzlich halt noch mit hinzukommt, also wir sind nicht nur zu zweit im Vorstand, sondern es gibt noch zwei Kolleginnen, die mit dabei sind. Und das sind beides cisgeschlechtliche, heterosexuelle Frauen, die aber jeweils über ihre Kinder nachdenken, was das bedeuten würde. Und die eine von uns, Tine, übernimmt hauptsächlich den Teil, Eltern zu unterstützen. Also wenn es darum geht, Verwandtschaft, Elternschaft oder ähnliches, wie gehe ich denn mit einem queeren Kind oder Jugendlichen um? Und dass da auch so eine Anlaufstelle ist. Was bei uns aktuell ein bisschen fehlt, ist tatsächlich das schwule Leben. Das fällt so ein bisschen unter den Tisch, aber da sind wir noch am Schauen, ob da nicht tatsächlich irgendwann mal noch so ein Mensch sagt, ja, das übernehme ich bei uns.
Okay, aber das liegt sozusagen nur daran, dass sich gerade kein Mensch gefunden hat, der das übernimmt.
Richtig.
Ja. Wie vielen Schützlingen habt ihr denn schon so etwa geholfen, so geschätzt?
Dazu gebe ich eigentlich ungern Auskunft.
Okay, also ne, das wäre jetzt so die Frage, nur nach einer Größenordnung, ob das jetzt so Hunderte sind oder so.
Das Problem ist nicht die Menge an Mensch, also das, sondern das Problem ist tatsächlich die Schwere gerade, was wir da alles erleben. Okay. Und wenn ich jetzt sagen würde, wir haben 100 Menschen geholfen, zeigt das eigentlich nicht das auf, was da an Arbeit tatsächlich passiert, sondern das, was wir hauptsächlich erleben, ist, dass wir über längere Zeiträume an den Seiten der Menschen sind. Und dass das auch etwas ist, was kurzfristig geschieht. Also eine Sache zum Beispiel, meine Schützlinge wissen, dass ich 24 Stunden jeden Tag, 7 Tage die Woche erreichbar bin.
Das ist hart, ja.
Nachts das Handy neben mir liegt. Ja, es gibt nie Mensch sonst, dass sie mich anrufen können, wenn sie wirklich in einer Notsituation stecken. Und dann bin ich da, dann ist selbst Melanie diejenige, die dann sagt, komm, du musst jetzt ans Telefon gehen. Gell?
Ja, dreh mich denn um, schlaf weiter und ich weiß, meine Frau ist am Arbeiten, alles gut.
Ja, und das andere ist tatsächlich so ein Prozess, das ist ja, dieses Coming Out, Going Public ist ja immer damit verbunden, dass das nicht innerhalb eines Tages abgehakt ist, nicht innerhalb von Wochen überstanden ist, sondern ich begleite manche Schützlinge über Jahre, dann ist mein Kontaktabbruch dazwischen und dann tauchen die plötzlich wieder auf. Und das bedeutet, die stehen dann bei mir vor der Tür, klingeln einmal oder hier im Friedensdorf und sagen, kann ich bei dir irgendwie mal so ein Zeitfenster haben? Deswegen weigere ich mich eigentlich immer zu sagen, wie viele es sind.
Ja, fair.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein CSD in Storkow zu organisieren?
Ich fange kurz an und meine Frau steigt dann ein. Also ich kann mich noch gut erinnern, wir saßen in Beeskow bei Gemeinsam Bund in Beeskow. Da haben wir auch eine Räumlichkeit, wo sich Jugendliche treffen und auch deren Eltern mit dabei sind. Und da hatten wir einfach mal in die Runde geworfen, was wünscht ihr euch, was möchtet ihr irgendwie gerne machen? Und wir hatten Zettel verteilt und es stand halt mehrfach einfach drauf, dass ein CSD doch gewünscht ist und dass gerne das mal umgesetzt werden sollte hier in Brandenburg, weil hier gibt's noch keinen. Und somit sind wir ja auf die Idee denn gekommen. Also wir haben noch ein bisschen gehadert damit. Wir haben es ein bisschen ruhen lassen erstmal, um zu schauen, ob es nach 1, 2, 3 Wochen immer noch aktuell ist bei den Jugendlichen, dass die ein CSD haben wollen. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir gehen die Sache einfach mal an und starten einen CSD. Ja, ich bin immer in der Kürze ganz gut, um das einfach ganz knapp und knackig zu sagen. Ja, wir machen jetzt ein CSD und meine Frau sagt dann immer, aber du hast vergessen, da kommt noch dazwischen dies und das. Und somit übergebe ich einfach an meine Frau, die füllt dann immer die Lücken noch aus.
Die kleinen Lücken, die sich da geben zwischen, wir wollen ein CSD machen und wie findet der jetzt tatsächlich statt?
Ja.
Also die Idee kam ja schon bereits 2024, das war im November 2024, dass gesagt wurde, ja, wir wollen ein CSD. Ich weiß, wie ein großer CSD aufgebaut wird und was das organisatorisch bedeutet. Also aus München war mir das sehr, sehr wohl bewusst und dachte mir so, okay, das klingt mal wieder so an, als ob wir euch einen CSD organisieren und ihr dann einfach nur daran teilnehmt. Das ist aber nicht der Sinn und Zweck des Ganzen, sondern das muss tatsächlich sehr genau erstmal überprüft werden, wie wir das hier auf die Beine stellen, wo wir das auf die Beine stellen und wer überhaupt sich bereit erklärt, daran teilzuhaben. Mhm. Also wirklich in der gesamten Orga-Struktur. Das zog sich über ein ganzes Jahr. Was am Ende dabei rauskam, war, dass wir sagten, okay, wir bekommen hier die Räumlichkeiten in Storkow zur Verfügung gestellt im Friedensdorf. Also sollten wir, nachdem wir hier auch gegründet wurden, den allerersten CSD überhaupt organisieren. Also dieser Landkreis kennt den CSD in Eisenhüttenstadt. Das ist ein sehr familiärer CSD beziehungsweise Pride-Veranstaltung, an dem wir auch immer wieder mit teilnahmen als Verein, wo wir aber sagten, so nach dem Motto, das reicht uns nicht aus, um Sichtbarkeit auf queeres Leben zu lenken. Was zusätzlich hinzukam, war, dass wir sagten, okay, dass hier nach den Wahlen ja mehr oder weniger das Hauptthema in eine Richtung ging, wo wir uns nicht mehr wohlfühlten als queere Personen. Mhm. Ich einen eigenen queeren, als queerfeindlichen Angriff auf mein eigenes Leben hatte. Oh. Und mir dachte so nach dem Motto, irgendwie musst du was dagegen setzen. Mhm. Und das war dann für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, ich mache mich jetzt stark, ich suche jetzt die Leute zusammen. Und wir werden schauen, dass wir irgendwas hier auf die Beine stellen. Mhm. Und dieses CSD Seenland Oderspree ist ja die tatsächliche Bezeichnung. Wir sind ja nicht nur CSD in Storkow, sondern wir bilden einen CSD ab, der den gesamten Raum hier in LOS im Seenland abbildet. Das bedeutet, unser CSD ist ein sogenannter Wander-CSD. Okay. Wir waren dieses Jahr in Storkow und werden nächstes Jahr, auch da steht schon der Termin fest, in Fürstenwalde sein.
Wann?
Am 12. Juni werden wir in Fürstenwalde sein. Wir werden am Dom in Fürstenwalde enden, werden dort einen Markt der Stimmen aufbauen und wir werden am Abend eine tatsächliche Abschlussparty im Dom feiern,
okay,
weil sich der dortige Dompfarrer bereits schon bereit erklärt hat und zu uns sagte so nach dem Motto, also jetzt macht man mit Nägeln mit Köpfen, jetzt wird gleich der Termin festgelegt und ich werde versuchen, für den gesamten hohen Kirchturm eine Regenbogenflagge zu organisieren, die dann einmal komplett bis nach unten fallen gelassen wird und aufgehängt. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird, aber ich fände es toll.
Ja, jetzt ist es öffentlich angekündigt, dann muss es auch funktionieren.
Genau, also das ist auch das Schöne am heutigen Tag, dass wir unbedingt auch natürlich den CSD bereits für 2027 mit ankündigen. Denn wir haben gemerkt, dass uns das halbe Jahr, um das hier in Storko auf die Beine zu stellen, fast nicht gereicht hätte. Mhm. Und somit jetzt haben wir ein CSD für 27, ein Jahr Zeit. Und wie heißt es so schön? Nach dem CSD ist vor dem CSD. Und das ist das, was wir hier auch entsprechend durchziehen werden.
Mhm. Ja, jetzt war das ja sehr interessant zu hören, wie ihr dazu gekommen seid. Aber was ist denn ein CSD überhaupt genau?
Hui, okay. Also ich finde diese Frage immer schwierig. In einer Zeit, wo über den CSD als solches sehr offiziell schon überall gesprochen wurde. Mhm. Und wo das ja in meinen Augen und Ohren eigentlich sehr medial falsch dargestellt wird.
Okay.
Also ich muss da wirklich nochmal zurückgehen auf das Thema CSD-Entstehung, weil ja. CSD ist ja eine Abkürzung für Christopher Street Day. Ja. Und die meisten Menschen in der Community, eigentlich alle Menschen in der Community, wissen genau, was das im Hintergrund bedeutet. Weil das ist eine Christopher Street Day basierend auf einem Aufstand aus 1969 in den USA, wo queere Personen, insbesondere transgeschlechtliche Frauen, People of Color, Menschen mit allen möglichen Geschichten, die rund um Verfolgung von Polizeigewalt, Ausgrenzung und Ähnlichem zu kämpfen hatten, auf die Barrikaden gingen und für ihre Rechte standen. Und auf der Christopher Street stand das Stonewall Inn oder steht das Stonewall Inn. Das ist ein Treffpunkt damals bis heute gewesen, was ja jetzt zurzeit auch wieder angegriffen wurde seitens des US-Präsidenten, wo Flaggen entsprechend nicht mehr gehängt werden durften, wo das aus den offiziellen Geschichtsbüchern teilweise herausgenommen wurde, wer da eigentlich draußen stand, dass es um das Thema Transgeschlechtlichkeit stand und dass es in dem Kontext auch sehr stark in meinen Augen durch schwul-lesbisches Leben vereinnahmt wurde und das transgeschlechtliche, non-binäre Leben, also alles rund um Identität und Geschlechtlichkeit, da fast keine Rolle mehr spielt. Und da bin ich gerade immer etwas sauer, wenn dann so die Frage kommt, was ist denn ein CSD? Ja, was zusätzlich kommt, ist natürlich immer das, ja, was habt ihr denn da in Berlin oder in München? Und das ist doch eine riesengroße, bunte Party. Ja. Nein, ist es nicht. Mhm. Und da werde ich auch nicht müde, es immer wieder zu betonen. Der Christopher Street Day ist ein Protest. Er ist ein Marsch durch im Prinzip die Städte. Das, was dann danach stattfindet, ist einfach nur eine für sich nochmal politische Veranstaltung, um auf Bühnen zu zeigen, zu sagen, wir sind hier, uns gibt es. Aber der CSD selber ist immer ein Protestmarsch und ist immer hochpolitisch. Und aktuell wird er mehr gebraucht als irgendetwas anders, weil das, was wir jetzt gerade erleben, ist eine Zeit, in der das Ganze, was queeres Leben in den letzten Jahren so wunderschön aufbaute, scheinbar wieder angegriffen wird. Nicht nur scheinbar, es wird angegriffen. Und wir nehmen das halt persönlich als queere Personen jeden Tag fast war. Also ich sag's auch immer wieder. Eines meiner größten Zitate ist, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mindestens mit einem sehr abwertenden Blick konfrontiert bin. Es vergeht keine Woche, in der ich nicht mehr oder weniger irgendeine verbale Diskriminierung erfahre. Und es vergeht kein Monat, in dem mir nicht zumindest mit queerer Gewalt gedroht wird. Das ist meine Realität.
Also du meinst antiqueere Gewalt?
Nein, queere, queerfeindliche. Queerfeindliche Gewalt, okay, danke. Ja, dann war jetzt mein Fall. Ja, queerfeindliche Gewalt. Ich bin da jedes Mal einfach nur so auch vom Kopf her drin. Deswegen sagte ich ja vorhin, 2025 der Angriff mit einem Auto.
Okay. Möchtest du darüber reden? Oder?
Ach, ich kann gerne darüber sprechen. Ja, also Ich habe Monate gebraucht, um alleine das Wort Anschlag dafür zu benutzen. Hm. Weil ich bin in meiner kleinen Gemeinde in Wendischrietz eines Abends mit meiner Assistenzhündin spazieren gewesen. Jetzt kommt auch nochmal zu tragen meine Kleidung. Also das Dirndl wird erkannt. Ja. Meine weiße Assistenzhündin wird erkannt. Und ich war unterwegs an einer Stelle, wo keine Autos fahren. Und von hinten rauschte ein Auto auf uns zu und ich konnte gerade noch so zur Seite springen und das Auto fuhr knapp 5-6 Zentimeter an meinem Hund vorbei. Mhm. Und ich hatte sie ja so schön an der Leine, dass ich diesen Sprung mit ihr am Halsband zur Seite machte und dann fuhr das Auto einfach weiter. Mhm. Und ich hatte mich mit verschiedenen Menschen darüber unterhalten, die dann alle irgendwelche Ausreden für die Person, die das Auto lenkte, für mich parat hielten, aber nie Mensch sagte so nach dem Motto, ja, wie geht es dir? Die da irgendwie eine Stellung zu dem meinigen Opferthema dann brachten. Und dann tauchte eben, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich dachte, es war jemand von andersartig, der zu mir sagte, könntest du mal bitte das richtige Wort dafür benutzen? Anschlag? Also es fiel mir verdammt schwer. Es ist heute leichter, aber deswegen bin ich tatsächlich in dieser Situation jetzt drin, dass wir mehr Aufmerksamkeit auf queeres Leben lenken müssen und auch Menschen, die sich selber nicht dem queeren Spektrum zuordnen, unbedingt gewinnen müssen. Und deswegen auch dieser Hinweis, der Christopher Street Day, ist nicht nur der Protest von uns, sondern das ist der Protest von Menschen, die sagen, es kann nicht sein, dass so mit anderen Menschen umgegangen wird. Und da ist es eben irrelevant, ob du gleichgeschlechtlich liebst, mhm, oder ob du sagst, du hast eine entsprechende Identität, die nicht einer cisgeschlechtlichen entspricht, sondern wo dann das Allytum eine ganz, ganz große Rolle spielt. Mhm. Deswegen ist es für mich so immanent wichtig zu sagen, was ist genau ein CSD, immer eine Frage, die gern von anderen Medien gestellt wird und dann am Ende irgendwas von, ja, da feierte mal wieder die Community eine bunte Party. Nein.
Mhm. Ich selber war letztes Jahr auf dem CSD Berlin unterwegs und habe da den Wagen von der Partei Die Linke abgesichert. Und bei uns gab es halt auch so tatsächlich politische Reden, aber ich habe halt gesehen, der Wagen davor, der Wagen dahinter, relativ viel wird halt gerade dieser große Berliner CSD halt auch als Plattform genutzt von Firmen, um dort halt Pinkwashing zu betreiben, um zu sagen, ja, hey, wir sind total auf eurer Seite, weil sie halt das Gefühl haben, sie können damit in Deutschland KundInnen gewinnen, während zum Teil genau die gleichen Unternehmen jetzt in den USA überhaupt gar keine Probleme haben, mit der Trump-Regierung zusammenzuarbeiten. Also ja, das CSD ist ja definitiv auch eine politische Veranstaltung, aber leider wird sie manchmal auch einfach verwässert dargestellt oder halt wird halt versucht zu entpolitisieren.
Das ist die eine Seite. Die zweite, ja, die ich aber dabei auch sehe, wir benutzen immer die großen CSDs, um es zu rechtfertigen. Die CSDs auf dem Land, die ganzen 26, glaube ich, sind es dieses Jahr hier in Brandenburg, haben mit dem Berliner überhaupt nichts zu tun. Also das ist nicht miteinander vergleichbar. Und hier geht es tatsächlich darum, dass wir nicht nur irgendwie uns mehr anpassen wollen, sondern wo wir sagen, so nach dem Motto, nehmt uns gefälligst ernst und wahr. Und das, was da auch eine ganz große Rolle spielt, ist, es geht nicht um irgendwas auszuleben, sondern es ist unser Leben. Und das tragen wir während eines CSDs auf die Straße. Denn das betrifft jeden einzelnen Lebensbereich von uns. Das geht nicht darum, mit wem ich in irgendwie möglicherweise Sexualität auslebe, ins Bett hüpfe oder den Personen, die ich gerade sehr attraktiv finde. Sondern für mich geht es dabei darum, dass ich eine Straße nicht einfach nur überqueren kann, dass ich ein Geschäft nicht einfach betreten kann, dass ich nicht öffentliche fahren kann, ohne pausenlos den Gedanken zu haben, ist diese Situation jetzt für mich sicher?
Und also, ich, muss ja dazu sagen, dieser CSD oder der CSD ist ja nur an einem Tag. Also das noch so als Hintergrund. Es ist nur ein Tag, wo ganz viele Menschen, queere Menschen, Allies auf der Straße sind und sichtbar sind. Aber was ist mit den restlichen Tagen im Jahr? Also da, so wie Josephine schon sagte, ne, jeden Tag halt auf die Straße zu gehen, sich gewisse Dinge anhören zu müssen, diese Erfahrungen machen zu müssen, ist schon echt, hart, um das schon ein bisschen nett auszudrücken, weil es ist halt jeden Tag halt rauszugehen und einmal im Jahr an einem CSD teilnehmen zu können und sich dann ja zu zeigen, ohne irgendwie vielleicht auch ein bisschen Angst haben zu müssen, reicht halt nicht, ne? Da muss halt draußen in der Gesellschaft viel mehr passieren.
Also wir hatten es auch in der Planung des CSDs ganz massiv, dass mehr oder weniger die Mehrheitsgesellschaft der Überzeugung ist, sie sind ja alle so, und jetzt kommt das schrecklichste Wort ever, tolerant. Dass ich aber nach Akzeptanz fordere und dass ich Beteiligung haben will, das wird mir meistens mehr oder weniger verweigert. Und was dazu kommt, ist, wir werden als CSD eher als Störung wahrgenommen. Das Fest danach, das ist voll toll. Oh, da können wir ja alle dabei sein. Oh, da ist ja, da können wir ja dann auch Fragen stellen an Queers. Also als ob wir diejenigen sind, die über unsere Lebensform Auskunft erteilen müssen, warum wir das so wollen und so machen. Also das ist hier etwas, was tatsächlich immer wieder kommt, auch auf dem Land. Die Leute müssen sich ja erstmal an uns gewöhnen. Wo ich mir denke, hallo Leute, wir leben im Jahr 2026. Der erste Christopher Street Day, ich erinnere nochmal, 1969. Also in der Zwischenzeit gab es ganz viele technische Fortschritte, inklusive dem, dass es ein Internet gibt, wo du dich schlau machen kannst. Die können mir nicht erzählen, dass sie sich erstmal an mich gewöhnen müssen.
Ja, das Gewöhnen nicht, aber es ist nicht eigentlich positiv, dass die Leute mit euch sprechen wollen und interessiert fragen, so, also dass euch kennenlernen wollen?
Gehen wir mal davon aus, wir tauschen mal die Rollen.
Ja.
Bei einer cisgeschlechtlichen Person, wie oft kommen die Leute auf euch zu und fragen euch, wie lebst denn du, warum bist denn du so und wie läuft das denn so?
Ja, okay, gut, ne? Also da merke ich schon, es fühlt sich komisch an, so, aber ich weiß ja nicht, was da tatsächlich immer gefragt wird, was sich da so stört. Aber so zum Beispiel, ne, mich würde interessieren, also deswegen bin ich ja jetzt auch hier und stelle ich so die Fragen, wie ist denn das eigentlich so hier, ich sag jetzt mal, auf dem Land als offen queer erkennbare Person zu leben? Wie geht's euch damit? Wie kann man euch unterstützen? Das wären so Fragen, die mir da einfallen würden. Und die finde ich ja prinzipiell erstmal, also es zeigt ja ein aufrichtiges Interesse. So. Aber jetzt natürlich nicht auf die individuelle Lebensführung bezogen, sondern tatsächlich eher so politische Fragen. Aber das ist vermutlich nicht das, womit ihr da konfrontiert werdet.
Also mir fällt die Antwort darauf gerade ein bisschen schwer. Einfach deswegen, weil ich kann jetzt schlecht sagen, so nach dem Motto, nein, wir brauchen keine Unterstützung.
Nee,
oder
keine.
Nein, es soll keine Allies geben oder wir beantworten keine Fragen. Das stimmt ja alles nicht. Sondern die Realität sieht ja einfach völlig anders aus. Denn die Realität ist, dass ich sichtbar queer bin.
Ja.
Das ist ein Unterschied, wenn zum Beispiel eine cis-Geschlecht, also alleine meine Frau, würde als solches nicht als queere Person auffallen. Oder andere schwule Männer zum Beispiel, wenn sie nicht gerade sichtbar als Paar auftreten, fallen nicht auf. Ich schon. Und das macht einen massiven Unterschied. Und meine Jugendlichen überlegen sehr genau, ob sie sich in der Schule, in der Ausbildungsstelle und so weiter hinstellen und sagen, okay, ich bin queer, ich bin transgeschlechtlich, ich bin non-binär, mein Vorname lautet. Die Reaktionen sind nämlich dann ganz andere. Es wird ja dann zum Beispiel angefangen, gewünschte Vornamen nicht zu verwenden, gewünschte Pronomen nicht zu verwenden. Und es wird damit abgetan, so nach dem Motto, na, ich sehe doch, dass du anders bist.
Ja.
Denn dein biologisches Geschlecht wird dann immer angeführt. das ist doch so und so und deswegen werde ich dich auch weiterhin so und so nennen. Das sind nicht die Fragen, die da kommen, die wirklich von Interesse sind, so nach dem Motto, hey, wie fühlt sich's denn an, jetzt in so einer Situation zu stecken? Oder fühlt sich's denn besser an, mit deinem Pronomen angesprochen zu werden? Wie ist es denn, wenn auf deinem Abschlusszeugnis tatsächlich dein neuer Vorname draufsteht? Das sind nicht die Fragen. Sondern da wird das eher abgetan und mit eigenen fremdbestimmenden Attributen drüber gebügelt.
Okay, wir hatten ja vorhin schon öfters mal das Thema Sicherheit und Übergriffe auf so ein queeres Leben. Gerade im letzten Jahr war es ja offensichtlich, dass so egal wo ein CSD oder eine Pride-Veranstaltung stattfindet, hier in Ostdeutschland, da gab es Gegenproteste, da haben sich irgendwelche Rechten und Nazis formiert dagegen und haben dafür mobilisiert. Das war, glaube ich, also meinem Eindruck nach, als Nichtbeteiligter, war das letztes Jahr sehr viel mehr. Dieses Jahr haben da, glaube ich, die Rechten gewisse Mobilisierungsprobleme innerhalb ihrer Szene. Es gab ja auch hier letztes Jahr in Brandenburg einen Überfall auf das Fest von Bad Freienwalde bleibt bunt. Wie lief das denn bei eurem CSD hier in Storkow? Gab es da Zwischenfälle? Habt ihr euch sicher gefühlt?
Ich versuch's mal, okay. Wir starteten ja mit unserem Demonstrationszug am Bahnhof in Storkow. Versammelten uns dort und hatten dann unsere Punkte, wo wir einen Halt gemacht haben. Am Ende wollten wir über den Marktplatz in Storkow gehen, an die Kirche, um dann auf den Markt des Stimmen zu kommen. Uns gelang es aber nicht an der Kirche und am Marktplatz vorbeizugehen, weil da sich der dritte Weg positioniert hatte. Mehrere vom dritten Weg waren da, also es waren nicht nur 2-3 Personen irgendwie, also die haben da schon den Marktplatz wohl eingenommen, laut der Polizei. Wir hatten eine ganz tolle Einsatzleiterin, wir hatten vom Verein eine, die permanent mit der Polizei in Verbindung stand und somit die ganzen Infos denn auch hatte, dass wir da zum Beispiel nicht lang gehen konnten. Was natürlich für uns sehr schade war, aber da ging halt die Sicherheit einfach vor und somit haben wir dann unseren Weg abgekürzt. Unser CSD am 6.6. und gleichzeitig fand ja auch in Dresden der CSD statt und somit, denke ich mal, hatten wir noch ein paar vom dritten Weg und überhaupt ein paar Menschen da, sonst wäre, glaube ich, mehr los gewesen. Wäre nicht auch gleichzeitig in Dresden noch ein CSD gewesen, weil die meisten Menschen anscheinend nach Dresden gegangen sind, was für uns ja dann wiederum ganz gut war. Aber wäre dies nicht so gewesen, denken wir, wäre da auch mehr los gewesen an rechter Gewalt.
Okay, das heißt, eure Route war so genehmigt, dort am Marktplatz und an der Kirche vorbei. Und der dritte Weg hat sich einfach dann wahrscheinlich unangemeldet spontan diesen Raum genommen und den euch verwehrt.
Genau.
Und da war dann halt auch die Polizei machtlos und konnte da nichts durchsetzen.
Ja, also die Polizei, es gab vorher keine Gegendemos oder irgendwelche Anmeldungen. Und die Polizei, so wie ich halt weiß, ist halt erstmal davon ausgegangen, dadurch, dass keine Anmeldung, Gegenanmeldung, irgendwie Demonstrationen gab, wird nicht viel passieren und das können die alles soweit in Schach halten. Was sich im Nachhinein halt nur ein bisschen rausgestellt hat, dass die Situation dann doch ein bisschen unterschätzt wurde und dass sie halt einfach zu wenig war, zu wenig Polizeipräsenz. Ja, sonst denke ich, hätte das vielleicht auch noch für uns, wäre es noch angenehmer geworden, indem wir dann vielleicht doch hätten über einen Marktplatz gehen können. Also das kann ich so nicht sagen, aber ich weiß halt, dass es halt einfach zu wenig PolizistInnen da waren. Damit haben selbst die nicht gerechnet, aber wir hatten einen tollen CSD, einen tollen Protestmarsch und einen schönen Markt der Stimmen. wir hatten eine gute Resonanz denn auch im Nachhinein, also dass die Menschen da wirklich begeistert waren, wie wir das alles aufgebaut haben
und sich vor allen Dingen sicher fühlten.
Genau, großes Thema Sicherheit, also das war...
Weil wir hatten ja unsere eigenen Kräfte auch noch mit dabei, also wir waren gut ausgestattet mit OrdnerInnen und zusätzlich hielten wir ja ein sogenanntes Engelteam vor, dass ich... Ja, wir mochten den Begriff Awareness nicht.
Und dann habt ihr euch im Chaosumfeld bedient, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Nein, also für uns war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Engelteam, kam von dem her, dass ich in München das zum ersten Mal so erlebte. Und diese Engel waren dafür da, um für unsere Menschen da zu sein, die innerhalb des Protestzuges und dann auf dem Markt der Stimmen unterwegs waren und die OrdnerInnen diejenigen waren, die den CSD nach außen hin abschirmten. Also so hatten wir das dann ein bisschen mit aufgeteilt und die waren toll. Also beide Gruppen waren richtig, richtig toll. Aber eben für uns das Problem mit dem Polizeiaufgebot, weil die waren ja damit hauptsächlich beschäftigt, die Straßen abzusperren. Die hatten keine Kräfte für irgendwelche Randaliere, Rechtsextreme, Neonazis. Wir hatten ja auch Angriffe mit bengalischem Feuer, mit Rauchbomben, war ja alles dabei. Und das war für uns dann am Ende mehr oder weniger die Entscheidung, lassen wir jetzt unsere Leute tatsächlich in die Situation reinlaufen, die wir nicht vorhersehen können? Und schwenken einmal sozusagen nach links ab auf den Markt der Stimmen, auf den Marktplatz. Oder setzen wir unseren Weg einfach fort geradeaus. So, und jetzt mag ich gerne noch mal was dazu sagen zu dem Thema insgesamt. Ja. Weil ich finde nämlich tatsächlich sehr, sehr schwierig, dass medial diese Angriffe tatsächlich funktionieren. Und das ist etwas, was viele in der Presse eher rausdrücken und eher entsprechend bebildern, was in den sozialen Medien auch viel mehr Raum einnimmt, was rechte Kräfte, rechtsextreme Kräfte, Faschisten, Neonazis entsprechend auf die Straße bringen und dass sie damit eigentlich eines wollen, Sichtbarkeit für sich herstellen. Da ist denen wurscht, ob das unser CSD ist, ob das Bad Freienwalde ist, wo ich auch immer wieder sage, Bad Freienwalde ist ein Fest, kein CSD. Oder dass sie in Dresden aufmarschieren. Die hatten alleine nur deswegen Riesenerfolg, dass sie bis zum Bahnhof kamen letztes Jahr. Und dass jetzt dieses Jahr zu sagen, sie haben Probleme damit, dass sie, wie soll ich sagen, nicht rekrutieren können, nicht aufbringen können, das sehe ich nicht so. Es ist dieses Jahr nicht notwendig. Denn die mediale Berichterstattung von letzten Jahr erstens wirkt immer noch. Das bedeutet alleine anhand einer Frage, Bad Freienwalde war letztes Jahr. Bedeutet immer noch dieser Ort. Die aktuelle Realität ist aber so gewesen, dass alleine in Frankfurt oder wir von Rechtsextremen bedroht wurden, mit angemeldeter Demonstration, dass in Ludwigsfelde angedroht wurde und wird, weil die kommen ja erst noch, dass in Cottbus entsprechend Angriffe gegen das queere Zentrum, gegen das Regenbogenkombinat vorher gelaufen sind, während dort die Pride Week stattfand. Es sind ganz, ganz viele Dinge aufgelaufen und vorangekündigte rechtsextreme Demos zu dem CSD gelaufen. Aber das findet alles nicht wirklich offiziell nach außen hin statt, sondern das weiß nur mehr oder weniger die Community und alle, die daran angrenzen. Wenn ich hier auf meinen Zettel schaue, was ich mir heute aufschrieb, ist ja, es kann doch nicht sein, dass eine SPD und eine CDU es tatsächlich schaffen, das queere Netzwerk Lambda, das für Jugendliche da ist, das die einzige queere Anlaufstelle für Jugendliche in Gesamtdeutschland ist, einfach so die Menge Mittel gestrichen werden.
Okay. Ja.
So, und der Aufschrei aber ausbleibt.
Also ich höre da jetzt auch zum ersten Mal davon, sage ich ganz ehrlich.
Also das ist, wir sind, also Jovo und Co. e.V. finanziert sich ausschließlich durch sich selber, durch Spenden und durch mich. Also alles das, was ihr hier seht, ist am Anfang alles durch mich selber finanziert worden. Weil ich gesagt habe, wir müssen hier irgendwas aufbauen. Da war keine Unterstützung. Wir kriegen von nirgendwo Unterstützung. Also geldmäßig sind die Hähne zu. Und dann wird aber solche bereits existierenden Sachen gekürzt, beziehungsweise komplett gestrichen. Mhm. Unser eigener Landesverband dann kann ein Projekt nicht mehr aufrechterhalten, das queere Bildung an Schulen anbietet, weil die Mittel nicht mehr vorhanden sind. Und im Prinzip wird ja auch immer wieder gesagt, dass ja wir irgendwelche Jugendlichen aufklären. Nein, ich gehe nicht in die Schulen, um irgendwelche Jugendlichen aufzuklären, sondern ich mache das wie damals bei diesem einen jungen Menschen, der vor mir stand. Ich gehe in die Klasse, damit diese Personen, die da drinnen den queeren Hintergrund haben und sich nicht trauen, nach außen zu treten, sehen, es gibt andere wie mich. Es gibt ältere Personen wie mich. Und es gibt eine Anlaufstelle, wo ich mich hinwenden kann, die mich einfach so nimmt, wie ich bin. Und das ist ein Riesenunterschied zu Berlin, wo diese ganze queere Kultur, diese ganze Beratungsstruktur völlig anders aufgebaut ist als hier.
Du hast ja eben davon erzählt, dass das in Berlin alles einfach ein bisschen normalisiert ist als hier. Kann man daraus schließen, dass man Queerness eigentlich nur in Millionenstädten ausleben kann und auf dem Dorf das schlichtweg nicht möglich ist?
Also, ich muss jetzt kurz ein Wort aus dem Ganzen rauspicken.
Ja.
Ausleben. Das klingt so danach, als ob ich eine Wahl hätte, es auszuleben. Für uns ist das Leben ohne Aus. Weil die Alternative dazu würde bedeuten, und das ist das eigentliche Thema für meine Arbeit, dass die Menschen, die das nicht leben dürfen, irgendwann nicht mehr leben wollen. Also mein Job ist Leben retten. Hier in Brandenburg bin ich diejenige, die immer wieder darauf verweist, ich mache das nicht aus Spaß, sondern ich mache das deswegen, weil diese Menschen, die sich an mich wenden, in höchster Not sind. So, und damit ist die Chance hier in Brandenburg, sich nicht ausleben zu können, wie das so schön heißt, eigentlich immer gegeben. Weil ausleben würde bedeuten, ich verlagere mein eigenes Leben nur noch in meinen Wohnraum. Ja, da ist Einkaufen nicht drin, da ist öffentlich irgendwo draußen unterwegs sein nicht drin. Also ich kenne Personen, die das machen. Die verlassen ihre Wohnung nicht mehr und zwar nur deswegen, weil sie draußen als queere Person erkannt werden. Das ist immer so eine Gefahr von Suizidalität, die da im Hintergrund mitschwingt. Und diesen Mut erstmal zu finden, zu sagen, okay, ich stelle mich da draußen hin, hat bei mir Jahrzehnte gedauert. Also das ist nicht mal was ich auslebe. Das ist etwas, was sehr gerne von außen gesehen wird, wenn es um schwul-lesbisches Leben geht. Ja, dann sage ich halt, ich laufe 2 Meter hinter meiner eigenen Ehefrau, dann ist sie wenigstens safe, weil ich werde nicht ihr zugeordnet. Aber meine Identität, meine Geschlechtlichkeit, all das, was mich ausmacht, ist sichtbar. Alleine wenn ich den Mund aufmache, das ist ja das, was ich hier höre. Ich liebe meine tiefe, brummelnde Stimme. Also ich werde auch nicht in die höheren Sphären abdriften. Nein, das will ich gar nicht. Aber es ist etwas, was mir immer und immer wieder gespiegelt wird, dass ich queer bin. Und ich war in München und selbst in München in Großstädten ist es nicht leicht, queer zu sein. Ich bin in München angegriffen worden. Und jetzt mal zu eurem Berlin, was da immer so kommt, weil das ist ja in der Rest der Republik immer so ein wunderschöner Spruch unter Queers. Also dann geh doch nach Berlin, da kannst du dich frei ausleben. Leute, mal so als Hinweis, da darf sich jede Person frei ausleben. Das bedeutet die Nazis und die anderen alle.
Ja, leider auch.
Nummer 1 und Nummer 2 ist, ich war das erste Mal in Berlin, als ich meine Frau damals tatsächlich traf, war eine Stunde lang dort. In dieser Stunde bin ich bereits verbal attackiert worden und mir wurde Gewalt angedroht. Innerhalb einer Stunde. Mhm. Und deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich das unterschreiben würde, dass Berlin ein leichteres Pflaster für Queers ist, als hier auf dem Land in Brandenburg. Weil wir nämlich auch feststellen, unser Ort hat sich innerhalb der letzten 11 Jahre an uns gewöhnt. Die kommen okay. an das uns man nicht so mehr sagen, vorbei. Ja. Ja. So, und ich habe hier mir einen gewissen Ruf erarbeitet. Ich bin die Mutschenkerin. Durch und durch. Und dieses Standing verhilft mir zu einer gewissen Form von Sicherheit. Das nutze ich, um meine Schützlinge hinter mich zu stellen und ich die abprallende Wand davor bin. Und es gibt auch viele Queers, die hier auf dem Land leben, die leben halt als lesbisches Paar, schwules Paar, irgendwo in diesen Wohnhäusern, ohne dass sie groß irgendwie auffallen. Sie beteiligen sich aber, und das ist das Schlimme eigentlich in meinen Augen und Ohren, nicht an dieser Umsetzung von queerem Aktivismus, von Schutz für andere, sich zu beteiligen, da zu sein und zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt geheiratet, ja, ich habe mein Häuschen hier auf dem Land im Grünen, und jetzt kümmere ich mich auch um andere. Also diese Solidarität fehlt. Mhm. Alleine Wende Schrietz, ich kenne ihn, also Wende Schrietz hat 1800 Einwohnende. Wir sprengen jede Statistik. Also was queeres Leben anbelangt. Nur mal so, nicht das queere Leben ist hier nicht vorhanden, sondern nicht sichtbar. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied.
Das hat ja wiederum mit dem Begriff des Auslebens zu tun, weil sich viele wahrscheinlich nicht trauen, hier so offen wie du es bist, queer zu sein und so sichtbar zu sein wie du, weil sie eben mehr Repression von der Gesellschaft dafür bekommen.
Vielleicht nochmal zu mir. Ich bin meinen Weg zu einer Zeit gegangen, als das Transsexuellengesetz noch existent war. Also das Vorgängergesetz zum Selbstbestimmungsgesetz. Das bedeutet, mir ist körperliche Gewalt aufgrund von staatlicher Seite angetan worden. Ich wurde entsprechend gezwungen, dass ich keine Kinder in diesem Leben haben darf. Mir wurde gesagt, ich muss meinen Körper angleichen lassen. Und all das wird heute wieder in Frage gestellt und mir wird unterstellt, so nach dem Motto, na, du würdest ja dann in Frauentoiletten gehen, Saunen besuchen und irgendwelche cisgeschlechtlichen Frauen, ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich machen soll, aber dafür bin ich dann schuldig. Hm. Und dann zu sagen, so nach dem Motto, leb dich nicht aus. Ich habe über 30 Jahre, genau genommen 37 Jahre, gebraucht, um zu mir zu kommen und zu mir zu stehen. Und das ist kein Ausleben mehr, denn ich stand am Ende an dem Punkt, wo es hieß, entweder ich gehe von dieser Welt oder ich ziehe jetzt durch. Das mit allen Konsequenzen. Ich musste mir sehr genau überlegen, ob ich dieses Gesetz über mich entscheiden lasse, ob ich fremde Menschen über mich entscheiden lasse, ob ich psychiatrische Gutachten über mein Sein entscheiden lassen will. Oder ich gehe. Und das ist die Realität, mit der sich queere Personen auseinandersetzen müssen. Und da geht's nicht darum, um Ausleben, weil die meisten Menschen haben im Kopf in dem Moment Sexualität. Also das bedeutet wirklich, was macht ein Mensch im Bett miteinander? Dass sie miteinander einfach nur leben wie jede andere Person mit einer jeweilig anderen Person. Auch unabhängig von Geschlechtlichkeit. Spielt da keine Rolle, sondern sobald du mit denen ins Gespräch kommst, vor allen Dingen, wenn es um schwules Leben geht, da kommt dann so ein leicht verzerrtes Gesicht, so, und vielleicht noch so ein I hinten dran. Aber da geht's nie um dieses Thema, wie gehen die beide gemeinsam in Arbeit, wo fahren die in den Urlaub, was sind deren Hobbys. Mhm. Darum geht's nicht, sondern es geht immer darum, was die für eine Sexualität leben.
Weil man halt auf dieses Merkmal dann reduziert wird in dem Moment.
Und nur noch als, weil das, ich sag's ja auch immer, wenn es danach geht, wenn sie uns befragen.
Na, da ist ja auch immer die erste, also am Anfang, wo wir hergezogen sind nach Windischriez, wir waren einkaufen und wir wurden denn von Menschen angesprochen. Und da war die erste Frage, wer ist denn von euch der Mann und die Frau? Also das sind so diese typischen Sachen und irgendwann hast du da einfach keinen Bock mehr drauf, irgendwie zu reagieren. Du versuchst irgendwie nicht drauf zu reagieren, weil ansonsten könnte das ein bisschen nach hinten losgehen. Du versuchst, deine Emotionen irgendwie in Zaun zu halten und nicht ausfällig zu werden, weil du willst dich ja nicht irgendwie auf dieselbe Stufe der anderen stellen. Und das ist halt manchmal echt schwierig, dem denn zu begegnen. Und das sind halt noch eine harmlose Frage gewesen. Ne? Wer jetzt hier die Hosen anhat, ist auch immer so ein typisches Ding, wo ich mir denke, ja, das seht ihr doch, ne? Ich habe die Hosen an, meine Frau das Dirndl und somit ist doch schon mal die Frage geklärt. Aber es geht dann halt wirklich oftmals in diese Sexualität denn hinein, wo ich mir denke, es geht euch gar nichts an, ne? Das ist so, ich will ja auch nicht wissen, mit wem oder wie und wann und wie oft. Also.
Aber vielleicht nochmal so als Hinweis, wir beantworten die Frage tatsächlich aus einem völlig anderen Grund heraus.
Na, die Blicke sind dann danach immer interessant. Es gibt jetzt leider keine visuelle Aufnahme, aber...
Ja, weil wir nämlich tatsächlich ein Spektrum abbilden, das gar nicht in Erscheinung tritt. Wir leben asexuell. Also wir verbinden mit Sexualität nicht das Gleiche wie die anderen Menschen. Wir leben nicht aromantisch. Also ich liebe meine Frau tatsächlich und wir kuscheln auch, aber Sexualität leben wir nicht. Nur das kommt eigentlich nicht vor, obwohl es in der Abkürzung mit einem A sogar drinnen stehen würde, bei LGBTIQA+. Ja.
Ihr habt vorhin schon gesagt, dass ihr euch ein bisschen mehr Solidarität aus der Zivilgesellschaft wünschen würdet. Gibt es noch mehr, was vielleicht die Brandenburger Politik oder die Zivilgesellschaft für euch tun könnte?
Also ich gehe mal jetzt strukturell ran in der Form, dass ich sage, JUWO und Co. e.V. Ist unabhängig von irgendwelchen Strukturen, die politisch sind, die von irgendwelchen Ministerien, von irgendwelchen Landratsämtern oder abhängig sind.
Ja.
Das halte ich absichtlich so. Weil ich möchte niemals wieder in der Situation stecken, dass ich sagen muss, wessen Geld ich nehme, dessen Lied ich singe. Und das ist nämlich etwas, was gerade immer wieder passiert. Insbesondere, wenn die Gelder wegfallen. Dann habe ich nämlich ein Problem.
Ja.
Dann fallen nämlich alle meine Angebote weg. Und dann sitzen wir fest und wir wurden mit Geld, das wir vorher erhalten haben, dazu gezwungen, so zu sein, wie die anderen es wollen. Und wenn sie es uns streichen, gibt es uns einfach nicht mehr. Gibt es unsere Strukturen nicht mehr. Und deswegen bin ich, was Politik anbelangt, sehr zurückhaltend zu sagen, ich wünsche mir da irgendwas. Wenn die auf mich zukommen würden und sagen, Josephine, da, bitte, sag mir, was du brauchst, damit wir, also wir haben große Ideen, weil wir wollen ja tatsächlich ein komplett großes, queeres Zentrum mit Schutzraum für von Gewalt bedrohte Menschen aufbauen, mit Wohnräumen, wo queere Menschen leben können, die eine Wohnungslosigkeit gerutscht sind, die möglicherweise einen Pflegedienst brauchen, der queerfreundlich ist. Also so ein wirklich großes Zentrum aufbauen. Wenn da jemand kommt und sagt, da, Josephine, hast du Geld? Das Projekt steht schon, das ist alles im Kopf und teilweise sogar schon auf Papier. Was die Zivilgesellschaft anbelangt ist, warum bitte könnt ihr nicht so mit uns umgehen, wie wir mit euch? Mehr verlange ich eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, dass sich jemand an meine Seite stellt, oh, du bist so toll, oh, Josephine, das machst du toll, das brauche ich gar nicht. Oder die sich dann hinstellen, wir spenden jetzt für. Mir würde manchmal einfach nur reichen, dass sie sich selber reflektieren. Also mir ist es gestern zum Beispiel passiert, ich war auf dem schwul-lesbischen Straßenfest in Berlin, sprach eine Person von einem Jugend- in Obhutnahmestelle an, die ganz groß auf ihrem Flyer Vielfalt drauf, wir leben Vielfalt draufstehen hatten. Und dann bin ich auf sie zu und habe mal gefragt, was es bedeutet. Mhm. Und die Antwort war, ja, also wir im Team sind uns da einig, dass wir das entsprechend leben wollen. Ich sage, gut, wenn ihr das so einig seid. Ja, also wir haben eine entsprechende Haltung. Ich sage, nochmal gut. Jetzt kommt meine eigentliche Frage. Hattet ihr schon mal ein Seminar, eine Qualifikation zum Thema queeres Leben? Hm? Habt ihr euch wirklich da mal mit beschäftigt, was das für die Jugendlichen bedeutet? Und dann wurde es plötzlich still. Ja, aber wir sind doch offen. Ich sage, ja, aber ihr beschäftigt euch nicht wirklich mit dem Thema, sondern ihr badet darin, dass ihr Toleranz zeigt, aber nicht Akzeptanz und nicht inkludiert. Und damit ist das eigentliche Wort Diversität völlig hinfällig. Sie sind einfach nur in sich selber so ruhend und zu sagen, ach, bin ich nicht eine tolle Ally. Also ihr habt mit Allyship tatsächlich großes Problem.
Okay, aber sozusagen, ne, wenn es darum geht, Sichtbarkeit zu schaffen oder halt auch einfach, dass mehr Leute auf so Veranstaltungen wie euren CSDs hier in der Region unterwegs sind und mit euch mitlaufen, wären da Allies für euch nicht okay? Also die es nicht selber betrifft, aber die sozusagen mit euch auf der Straße stehen wollen und sich dafür einsetzen wollen, dass ihr da euren Protest auf die Straße bringen könnt und dass man vielleicht mehr Masse hat auf der Straße als der dritte Weg?
Nummer eins, es geht nicht um Masse. Hier schon gar nicht. Weil selbst die kleinsten CSD, wenn ich da an denen in Eisenhüttenstadt mit 80 Menschen, die da auf der Straße waren, dieses Jahr weiß ich gar nicht, ich habe nicht gezählt, es wären um die 200 gewesen sein. Da geht es darum, um eigene Sichtbarkeit zu zeigen. Und Menschen, die sich mit uns auf die Straße stellen, fordere ich ja noch nicht mal mehr auf, sondern die sagen das, weil sie den Schritt schon längst gegangen sind. Sie haben für sich erkannt zu sagen, so nach dem Motto, was passiert eigentlich, wenn ich angegriffen werde? Wer ist denn dann noch da? Und das ist nämlich die andere Seite, dass die Menschen dann anfangen zu überlegen, wenn jetzt gerade Queers angegriffen werden, wer sind denn dann die Nächsten? Und ich weise jetzt mal ganz kleinlaut darauf hin, dass die Nächsten diejenigen sein werden, die 50% ungefähr dieser Gesellschaft ausmachen. Frauen. Und da wäre ich sehr aufmerksam, wenn ich darüber nachdenke, was aktuell an misogynen, also frauenfeindlichen Dingen passiert. Das wird immer gerne weggedrückt. Aber wir als queer-feministischer Verein merken sehr wohl, es geht nicht nur gegen Queers, sondern es geht auch darum, das Patriarchat von der anderen Seite zu erhalten und Machtmissbrauch weiterhin zu behalten. Und dann sind am Ende die Frauen diejenigen, die darunter leiden.
Wie organisiert man eigentlich so ein CSD? Habt ihr Tipps für andere, die auch einen auf die Beine stellen wollen, so insbesondere, wenn man eben dann nicht in der Großstadt ist?
Frühzeitig. Frühzeitig anfangen. Und also, was wir für uns halt ganz, ganz wichtig empfanden, wohl andere aber ein Problem damit hatten, ist tatsächlich, setzt einfach ein Datum fest. Also unabhängig davon, was an euch herangetragen wird oder wo gesagt wird, so nach dem Motto, aber da findet doch was auch immer statt, das Datum erst mal setzen. Alles andere ergibt sich irgendwie. Das Zweite, wo ich sage, wenn das so geplant ist, wenn das irgendjemand tatsächlich auf sich nehmen will, macht es nicht alleine. Sucht euch MitstreiterInnen, wie heißt es so schön, bildet Banden. Ja, weil das ganze Thema ist mehr als nur etwas auf die Straße zu bringen. Da läuft im Hintergrund unheimlich viel ab. Und das braucht ihr ja bei uns ein Jahr lang. Alleine nur, damit wir das erstmal als Idee umsetzen. Und ein halbes Jahr war zu kurz, um es dann tatsächlich in Realität irgendwie zu schaffen. Und was ich auch noch empfehle, macht eindeutig klar, wer welche Aufgaben übernimmt. Weil alles auf einmal zu machen. Also ich plane mit der Polizei, ich gehe zu der Stadt, ich organisiere die Gelder, ich organisiere die Menschen, die da kommen. Ich bespiele Social Media, ich wende mich an Presse und Medien, ich organisiere die entsprechenden politischen AkteurInnen, ich organisiere die KünstlerInnen. Das ist so viel, was da plötzlich drauf zukommt. Ach, was ich vergessen habe, ja, OrdnerInnen und Awareness-Team daran denken, nicht zu vergessen an Sanitätsgeschichten, Absprachen mit Feuerwehr und Ähnlichem. Ihr braucht einen LKW, also das sind so... große Banner, wo eure Forderungen draufstehen. Ich habe ja hier im Hintergrund auch unsere noch mitstehen. All das sind ja Dinge, die erstmal irgendwer übernehmen muss. Und wenn das bei 1 bis 2 Personen hängen bleibt, geht das schief. Und dann ist, glaube ich, meines Wissens das Wichtigste gewesen, ihr müsst bereits vorher, weit vorher nach außen treten und den Mut haben, euch dieser ganzen Situation zu stellen. Also, ihr werdet sichtbar. Es ist nichts, was du also in einer Situation machen kannst, wo du sagst, du traust dich nicht nach außen, sondern du wirst sichtbar sein müssen, weil du ja auch die erreichen musst, die du einladen willst, die dann daran sich beteiligen sollen. Und du wirst Menschen ansprechen müssen, wo du denkst so, huch, ob das jetzt so eine gute Idee war, das weißt du meistens immer erst hinterher. Hast du noch irgendwelche Tipps?
Mir fällt da auf Anhieb ein Sanitäranlagen. Toiletten. Also wenn irgendwie wo ein CSD ist, wurde auch, also das haben wir gemerkt, die Menschen, die wir eingeladen haben zu unserem Demonstrationszug, ob denn barrierefreie Toiletten auf dem Weg sind beim Demonstrationszug. Ja, es gab eine barrierefreie Toilette, nur da wir da nicht lang konnten, war die denn nicht bespielbar. Also wie gesagt, wir lernen ja auch immer wieder draus, auf jeden Fall Toiletten, Toilettenpapier, so Sanitärgeschichten.
Lauf den Weg einmal vorher ab.
Ja.
Also das bedeutet tatsächlich, sich Straßenuntergründe anzuschauen. Weil eine rollstuhlfahrende Person, eine Person mit einem Rollator wird hier draußen in Brandenburg auf den teilweise Pflastersteinen sehr schwer vorankommen. Oder wenn ihr kein LKW habt, wie kriegt ihr eure entsprechende Soundanlage dazu, dass die da nicht drüber stolpert? Also das sind ganz, ganz viele kleine Tipps, die du am Anfang überhaupt nicht bedenkst, die dann aber plötzlich auftauchen, wenn du da stehst und feststellst, okay, wie machst du das? Das Schöne ist, und das gibt es hier in Brandenburg, und da möchte ich ganz, ganz essentiell darauf hinweisen, es gibt ein Netzwerk der gesamten CSDs aus Brandenburg. Die treffen sich online einmal monatlich. Und wir besprechen, wie wir diese nächste CSD-Saison oder die aktuelle CSD-Saison erlebten oder zukünftig planen. Und sich da in dieses Netzwerk mit einzubringen. Und das ist egal, wo ihr euch da an irgendwelche Menschen wendet. Also sobald ihr auf einem CSD seid, fragt dort mal nach den OrganisatorInnen und die bringen euch in das Netzwerk. Also ihr dürft auch gerne mich ansprechen.
Sehr gut. Genau, also eure E-Mail-Adresse und Webseite, das packen wir auch alles noch in die Shownotes, genauso wie mit den Social-Media-Handles. Du hast schon gesagt, ihr seid auf Social Media unterwegs.
Ja.
Oder war es das nur so duplizierend?
Nein. Also wir haben insgesamt gibt es 3 Social Media Accounts. Einmal von der Mutschenkerin, einmal von Juve und Co. e.V. und einmal für den CSD Seenland Oder Spree. Und wir bespielen alle 3 in einer unterschiedlichen Art und Weise. Einfach, weil das natürlich auch genau ausgerichtet sein muss.
Genau.
Und wir haben einen großen Webauftritt, auf den wir auch alles ablegen, inklusive übrigens anstehender Termine für Festivitäten, für Veranstaltungen Queeres hier im Osten von Brandenburg.
Genau, das packen wir dann auch alles mit in die Shownotes. Und wenn wir schon bei den Medien sind, am Ende jeder Folge geben wir unseren Hörerinnen gerne noch eine Medienempfehlung mit, wenn sie sich weiter mit dem Thema der Folge beschäftigen möchten. Oder auch allgemein gute Medienempfehlungen. Habt ihr denn da was dabei?
Also, ich hoffe, dass ich in diesem Jahr noch mit meinem eigenen Buch fertig werde. Mhm. Mit dem Titel Von ihm zu ihr zu mir. Endlich ich, zusammen wir. Das ist etwas, wo ich gerade als Projekt ganz, ganz stark angehe, um auch das queere Leben mal so von meiner Seite her zu beleuchten über die ganzen vielen Jahre. Das Zweite, was damit auch ganz, ganz stark zusammenhängt, sind zwei, ja, Medien. Das eine ist ein Buch, Das schönste Kleid der Welt. Hm? Das ist aus von Holger Edmeier, 100% Mensch, eingebracht worden und veröffentlicht wurden, wo ich damals, als ich es las, tatsächlich in Tränen ausbrach, weil das war, was ich mir gewünscht hätte, was in meiner Kindheit passiert wäre. Und die Realität wird in einem Film der ARD tatsächlich gezeigt und abgespielt. Und dieser Film nennt sich Ungeschminkt. Und das ist tatsächlich basiert anstatt dessen, was in diesem Buch drinsteht.
Okay, den Link zu den ganzen Medien findet ihr wie immer in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich sehr für die Einladung hier nach Storkow. Es war uns eine Freude.
Ja, vielen Dank, war sehr interessant.
Und dann würde ich sagen, üblicherweise sagen wir verbleiben mit freundlichen Grüßen aus Linkenberg. Heute würde ich sagen, wir verbleiben mit freundlichen Grüßen aus Storkow.
Bis dann.
Ciao.